Gut, ihr Lieben, heute wollen wir ein Thema hören und in ein Thema hineinsteigen und das Thema zu unserem Leben machen, was scheinbar heraustritt aus den bisherigen Zusammenhängen, die wir so an die 5 Monate oder noch länger behandeln, aber dann ist doch, wie ihr später merken werdet, ein Zusammenhang da. Ich werde nicht ausdrücklich erwähnen, ihr werdet es selbst finden. Ich werde mich heute relativ viel mit dem Hebräerbrief beschäftigen, zusammen mit euch, und hätte euch gebeten, dass ihr, wenn ihr wollt, Hebräer 12 aufschlagt. Hebräer 12. Und zwar die Verse 22 bis 25. Oh, ich bin Offenbarung. Hebräer 12, die Verse 22 bis 25. Das Wort heute, die Predigt, könnte man mit einem Thema überschreiben, und das Thema lautet: Wo bist du hingekommen? Ihr werdet gleich merken, worauf es sich bezieht. Sondern ihr seid gekommen, das Sondern bezieht sich auf einen Gegensatz zu dem, was davor steht, werden wir uns auch noch gleich anhören, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, dass der besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Also hier wird viele Male uns gesagt, wo wir hingekommen sind. Nicht zu einem rächenden, grausamen Gott, der alle Fehler unbarmherzig registriert und auflistet und uns vorhält, weil er heilig ist und gerecht ist und Fehler und Sünde nicht ertragen kann. Nein, wir sind zu einem liebenden, väterlichen, barmherzigen, warmherzigen, freundlichen, sanftmütigen, langmütigen Gott gekommen. Ein Gott, der uns liebt, der sich nach uns sehnt, der durch Jesus Erlösung gebracht hat und der von daher alles verändert hat. Und von daher können wir einen anderen Standpunkt, einen anderen Lebensmittelpunkt innehaben. Und ich hoffe, das ist auch der Fall. Lasst uns im Kontrast dazu ganz kurz die Verse 18 folgende lesen. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, den man anrühren konnte, der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel und Finsternis und Ungewitter, noch zu dem Hall der Posaune und zum Schall der Worte, bei dem die Hörer baten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde, denn sie vermochten es nicht zu ertragen, was da gesagt wurde. Wenn auch nur ein Tier den Berge anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Das ist der andere Teil Gottes, den Gott nicht zeigen will, den er nicht uns gegenüber erweisen will, den er durch seine wunderbare Gnade gleichsam neutralisiert hat, sodass wir diese Seite Gottes niemals, nicht nur für eine kurze Zeit, sondern niemals erleben sollen, auf gar keinen Fall. Das Wort Gottes sagt uns im Jesaja, dass der Herr nicht mehr zürnt und nicht mehr hadert. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und das entspricht dem, was hier in dieser Auflistung, die wir am Anfang gehört haben, uns vorgetragen wird. Ich will es ganz, ganz kurz nur mit euch einmal durchgehen. Wir sind hingekommen zum Berge Zion. Der Berg Zion ist der Ort und das Symbol für einen Gottesdienst aus Gnade, wo Freude und Jubel und Anbetung dominiert. Halleluja. Wir sind gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. Hier ist wirklich das himmlische Jerusalem gemeint und nicht das irdische, ihr Lieben. Wiewohl wir uns alle mit dem irdischen Jerusalem solidarisieren sollen. Sondern ist die Gemeinschaft hier gemeint, die wir wirklich erleben mit dem Himmel. Im Hebräerbrief heißt es, dass wir mit ihm an himmlischen Plätzen sitzen. Das ist ungefähr gemeint. Wir sind gekommen zu den vielen tausenden Engeln. Wenn ich das Wort Engel höre, dann habe ich immer den Eindruck, da habe ich ein Defizit. Und ich habe es in diesen Tagen dem Herrn erneut gesagt: Herr, das will ich erleben. Die sind ja für uns da. Sie sind gekommen als dienstbare Geister für die Heiligen, für die Gerechten. Also es sind die Heiligen, neutestamentlicher Art, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Das sind die Heiligen nach dem Worte Gottes. Und wir sind insofern nicht von Problemen umgeben, von Schwierigkeiten und von Nöten, sondern von Engeln. Zwischen den Nöten und dir stehen Engel, eine Armee von Helfern, die auf ihren Einsatz warten und sie reagieren auf das Wort Gottes und das Wort Gott und Gott reagiert auf unsere Worte, ihr Lieben. Das müssen wir irgendwie neu ins Visier nehmen. Das heute nur so als ganz kleiner Input, da kommt auch etwas auf uns zu. Wir sind zur Versammlung der Gemeinde und Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, aber auf Erden noch leben, auch gekommen. Wir sind eingebunden in einer weltweiten Familie von Hunderten von Millionen Nachfolgern Jesu. Du bist nicht allein. Wir sind gekommen zu Gott, dem Richter über alle. Wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Da gibt's eine Gemeinschaft mit den vollendeten Gerechten, die ich noch nicht genau beschreiben kann. Da fehlen mir noch einige Einsichten, aber immerhin das Wort sagt es. Ja. Wir sind gekommen zu dem Mittler des neuen Bundes und wir sind gekommen zu dem Blut der Besprengung. Das Blut, das besser redet als Abels Blut. Und darum soll es heute gehen. Um das Blut des Herrn, nämlich der ist gemeint, dass der besser redet als das Blut Abels. Ich frage dich, wo bist du? Wo stehst du? Wo bist du hingekommen? Ich will anhand dieser heutigen Verkündigung irgendwie nachweisen, dass wir einen Platz im Leben durch die Besprengung, durch das Blut Jesu bekommen, ein Platz, der sehr friedevoll ist. Ich würde sogar sagen, komfortabel. Bei allen Vorbehalten, die man gegenüber einer solchen Vokabel haben kann in diesem Zusammenhang. Aber dennoch auch sehr abenteuerlich, keineswegs frei von Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aber doch ein Platz, in dem großer Frieden dominiert. Da sollen wir hin. Und das hat zu tun mit der Wirksamkeit des Blutes. Ich lese euch noch dazu einige Verse vor aus Hebräer 9, und zwar die Verse 17 bis 22. Da lesen wir: Ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote nach dem Gesetz dem ganzen Volk vorgelegt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwollen und Isop und besprengte das Buch und danach alles Volk und sprach: Das ist das Blut des Bundes, den Gott für euch verordnet hat. Und die Stiftshütte und alles Gerät des Gottesdienstes besprengte er desgleichen mit Blut. Denn nach dem Gesetz wird fast alles mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Alles, was mit dem Tun der Menschen in Berührung kommt, braucht Vergebung, braucht die Besprengung durch das Blut. Damals in alttestamentlichen Zeiten eine sehr, sehr vorläufige Vergebung und Reinigung, die mehr nur eine äußere Reinigung war und heute eine vollständige. Aber alles muss mit Blut besprengt werden. Alles braucht Vergebung. Und wir werden gleich lesen, dass diese Besprengung, dieses Opfer noch weitergeht, ihr Lieben. In der Anfangsliste, in der Aufzählung dessen, wo wir hingekommen sind, waren das alles Personen. Und am Schluss wurde uns da gesagt, wir sind gekommen zu dem Blut der Besprengung. Aber auch das Blut der Besprengung ist eigentlich eine Person, ihr Lieben. Im Worte Gottes lesen wir: Im Blut ist das Leben. Und an einer anderen Stelle heißt es sogar: Das Blut ist das Leben. Und das Blut Jesu, das Jesus vergossen hat, war Leben, wirkliches Leben. Und insofern war es die Person Jesu selbst. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aber das Blut Jesu ist nicht nur einmal vergossen worden, das Blut Jesu ist jetzt noch da und das Blut Jesu redet heute noch. Und damit nähern wir uns der Zielsetzung dieser Verkündigung. Das Blut Jesu bestand nicht nur aus Hämoglobin und Erythrozyten und Leukozyten und Albumin und Globulin und dergleichen. Das waren die äußeren Anteile des Blutes Jesu. Das Blut Jesu war Leben, reines, göttliches, pures Leben, ihr Lieben. Und dieses Leben ist noch da. Und das Blut ist nicht nur wirksam im Sinne von Sühnung, im Sinne von Vergebung, im Sinne von Gewährung von Gnade. Das Blut Jesu redet noch, redet heute noch. Und diese Zusammenhänge, die sind so kostbar, auch ein wenig verborgen, dass wir sie heben müssen und dann sie uns zum Gewinn aneignen sollten. Hebräer 9, 11 bis 12. Christus aber ist gekommen. Da ist noch jemand gekommen. Weil er gekommen ist, konnten wir hinkommen zu ihm. Christus ist gekommen. Als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Eben, das ist ein Satz, der mich immer wieder mal, wenn ich diese Stelle gelesen hatte, zum Nachdenken veranlasst hat. Der Herr hat sein Blut mitgenommen, mit in den Himmel transportiert. Und ist durch die Kraft des Blutes, hat er Eingang genommen in den Himmel. Und wir können gleich weiterlesen, Hebräer 9, Vers 23, was danach geschieht. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Hört ihr? Vorhin am Anfang in den, ich denke, es war die zweite Serie von Bibelstellen, die zweite Serie von Worten, da habe ich davon geredet oder habe ich vorgelesen, wie alles Mögliche an Gerätschaften, wie das Buch, wie die Menschen, wie Teile des Tempels damals mit Blut besprengt wurden. Und offenbar geschah Ähnliches auch mit dem Himmel. Ich habe keine Deutung dafür. Das ist vielleicht theologisch interessant und tiefgründig, aber wird uns zurzeit nicht sehr weit führen, selbst wenn wir es wüssten. Aber Lieben, das Blut Jesu ist real vorhanden und irgendwie musste der Himmel auch noch ein Opfer erfahren, eine Art Heiligung oder Reinigung erleben, vielleicht weil der Himmel mit der Erde zu tun hatte. Ich weiß es nicht. Lassen wir es offen. Aber es ist geschehen und ich wollte nur sagen, das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Das Blut Jesu ist überall wirksam und überall wichtig. Viel mehr und viel stärker, als wir es bis jetzt gesehen haben. Wir sehen es mehr oder weniger nur von dem Gesichtspunkt, dass das die Bezahlung für unsere Schuld ist. Und das stimmt, das stimmt. Hier ist keine Sünde im Raum vertreten, auch keine Tausende oder Hunderte von Sünden, die nicht bezahlt worden sind, ausgeglichen worden sind, neutralisiert worden sind durch den Herrn, und zwar schon vor 2000 Jahren. Und das wird wirksam, wenn wir das im Glauben ergreifen. Es wird sofort wirksam, mit sofortiger Entlastung, mit sofortiger Veränderung deines Innenergehens. Das Blut Jesu redet. Es redet Erlösung, 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 Erlösung. Aber es sagt noch mehr. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Im Verweis auf das Blut tritt Jesus oder befindet sich Jesus vor dem Thron des Vaters und bittet ständig für uns. Wisst ihr, du hast ununterbrochen einen Fürbitter, ununterbrochen, der für dich eintritt. Das Blut redet in einer doppelten Weise. Einmal sagt es, es ist Bezahlung da für jede Schuld. Niemand muss mehr unter seiner Schuld leiden. Die Schuld, die ihm bewusst ist, die Schuld, die er begangen hat, die er auf sich geladen hat. Es ist totale Bezahlung da und befreit dich damit von Verdammnisgefühlen. Und dann redet das Blut in einer zweiten Weise, und die will ich jetzt mit euch gemeinsam ergründen. Es will an Stellen, wo wir das nicht spüren und merken, hilfreich werden und praktische Heiligung, Heilung und Gnade dort anwenden, wo im Untergrund unserer Person Dinge ablaufen, die wir nicht durchschauen, die uns aber ganz schön lähmen, und will eine totale Befriedung, eine völlige Ruhe und ganze Entspannung und sogar auch Versorgung, auch diesseitige Versorgung unter uns bewirken. Das Blut aber Abels schrie. Das war das Blut eines Gerechten und es schrie nach Rache. Das Blut Jesu war auch das Blut eines Gerechten, des Gerechten schlechthin. Aber es schreit nicht Rache, sondern es ruft Versöhnung, Sühnung und Versorgung. Die Zusammenhänge werden uns deutlich, wenn wir einmal in die Originalgeschichte hineingehen, und zwar 1. Mose 4, die Verse 3 bis 12. Die Geschichte von Kain und Abel. 1. Mose 4, 3 bis 12. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm, eigentlich gerecht bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht gerecht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme deines Bruders schreit zu mir von dem Acker. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Acker. Luther, glaube ich, übersetzt Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen hat. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Genaue Übersetzung: Er soll seine Kraft verweigern. Und steht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Ihr Lieben, dieser Zusammenhang, der hier uns gegeben ist, der ist ganz wichtig. Es fängt diese Predigt so grundsätzlich ein wenig theoretisch an, aber wir werden bald merken, dass sie sehr, sehr praktisch wird. Kain, dieser Name heißt übersetzt Errungenschaft. Abel heißt Hauch, etwas, was nach oben steigt. Diese beiden lebten zusammen und sie waren so verschieden. Der eine, der Kain, war der Macher mit religiösen Neigungen, der Gott wohl anerkannt hat, aber so in seiner natürlichen Grundverfassung lebte und glaubte, dass er vieles, das Entscheidende, eigentlich selbst machen kann, aber dabei wohl weiß, dass er an Gott denken muss und dass er Gott irgendwie auch bedienen muss. Abel war auf Gott ausgerichtet und wusste, dass er ständig von Gott abhängig war und Erlösung brauchte. Deswegen wusste er auch davon, dass Entsühnung durch das Blut nötig war. Es ist offensichtlich, dass Gott zuvor schon zu den beiden gesprochen haben muss, denn es heißt im Hebräerbrief an einer Stelle, dass Abel Gott glaubte und dass er deswegen das richtige Opfer brachte. Gott hat zu ihnen schon gesprochen, nämlich, dass er ein Blutopfer brauchte. Und Abel gab es ihm, aber Kain, der Macher, nicht. Von ihm heißt es Judas 11, dass er so den typischen Weg darstellt, den viele, viele Menschen gehen. Den Weg des Irrtums. Ihr Lieben, der natürliche, nicht erneuerte Mensch in seiner religiösen Pflichtnatur, auch der Christ, der Jesus kennt, der eine Wiedergeburt erlebt hat, aber nur formal so seine Alltagsfrömmigkeit lebt, diese natürlich denkenden, operierenden Menschen, ungebrochen in ihrem Wesen, sie leben Erlösung nicht aus. Sie leben letztlich in eigener Gerechtigkeit. Und von Kain heißt es, hört bitte, dass dieser fromme Mann, so müssen wir es ausdrücken, er kannte Gott und hat reagiert auf Gott, aber nicht richtig. Er hat es in seiner Art und Weise gemacht. Er glaubte daran, dass er einen Rest von Eigenständigkeit und Unabhängigkeit hat und dass er nicht alles von Gott beziehen muss, dass er keine Sühnung braucht. Dieser Kain, ihr Lieben, der in pflichtgemäßer Frömmigkeit daherlebte, ihm wurde von Gott gesagt, hör mal zu, draußen lagert die Sünde und sie lauert auf dir. Und sie hat nach dir Verlangen. Und dabei solltest du durch meine Gerechtigkeit, hier steht das Wort fromm, ziemlich schlecht übersetzt, durch meine Gerechtigkeit über sie herrschen. Aber sie wird über dich herrschen. Und das meint, jeder unter uns, der nicht ständig unter dieser gottgegebenen Gerechtigkeit lebt, sie nicht nur einmal in seinem Leben angenommen hat, sondern auch der dann anschließend doch so nach eigener Fassung weiterlebt, der hat keine Herrschaft über Sünde, wenn sie kommt. Das ist das Ergehen und das grauenvolle Erleben von vielen, vielen Kindern Gottes. Im 1. Johannes 3, Vers 11 heißt es, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Ich fasse mal zusammen. Das alles, was wir bis jetzt gehört haben, bedeutet Folgendes. Wenn du nicht in geschenkter, aber auch angenommener Gerechtigkeit Gottes praktisch wandelst, dann wird die Ungerechtigkeit dein Leben durchwirken, dann werden viele Werke doch irgendwie ungerecht sein, viele deine Taten werden diesen Charakter haben, du wirst bösen Zwängen nicht entkommen können, wiewohl du ein Nachfolger Jesu bist, und du kannst nicht lieben. Das ist der Zusammenhang, den auch Johannes hier sich hineindrückt, damit wir es wirklich verstehen. Ich wiederhole einmal. Wenn du nicht in geschenkter Gerechtigkeit wandelst, mehr als nur einmal sie bejaht zu haben, dann wirst du erleben, dass Ungerechtigkeit deine Person durchdringt und durchsetzt. Dann wirst du erleben, dass viele deine Taten ein verkehrtes Motiv haben, worüber ich noch gleich reden werde. Und dann wirst du bösen Zwängen, wie damals Kain, nicht entkommen können. Sie lauern auf dir auf und du merkst es und du wehrst dich dagegen, aber du hast keine Kraft. Du wirst überwältigt und du kannst obendrein nicht lieben. Und das Gegenteil stimmt aber auch, jetzt positiv. Wenn du in der Gerechtigkeit Gottes wandelst, von morgens bis abends, diese Gerechtigkeit als eine geschenkte Gerechtigkeit nimmst, auslebst, dich ihrer freust, sie annimmst im Glauben, dann wirst du erleben, dass dein Denken durchsetzt wird davon. Dann wirst du erleben, dass deine Handlungen diesen Charakter bekommen, dass sie aus den richtigen Motiven heraus geschehen. Und du wirst erleben, dass die Zwänge nicht sich durchsetzen können, dass bestimmte uralte Gewohnheiten nicht durchkommen, dass du wirklich darüber triumphieren kannst, und zwar nicht durch deine riesen Willensanstrengungen, sondern einfach, weil du darüber hinwegschreitest, als ob sie keine Macht haben, und du wirst liebesfähig werden. Halleluja, liebesfähig werden. Nachdem die böse Tat des Kain geschehen ist, gab es sofort schlimme Konsequenzen. Und die müssen wir uns auch ansehen, denn die sind sehr wichtig. Von ihnen können wir lernen. Das Erste, was wir sehen, Kain beginnt zu lügen. Er weiß nicht, wo sein Bruder sei. Er negiert, ignoriert die ganze Geschichte, die er selbst so verzapft und verbrochen hatte. Aber Gott bleibt dran. Und sagt zu ihm, das Blut, genau genommen die Stimme des Blutes deines Bruders, schreit zu mir. Und zwar nicht direkt, sondern vom Acker her. Und der Acker hat sein Maul aufgetan, weit aufgerissen, um das Blut zu empfangen, als ob er es erwartet hat und gierig danach war. Ich habe so in Klammern, das dürfte eigentlich nicht in Klammern gesetzt werden, aber was unser Zusammenhang hier andankt, doch in einer Anführung die Frage, was meint ihr wohl, wie viel Blut aus deutschem Boden schreit aufgrund der grauenhaften Blutschuld in unserer Nation über Jahrhunderte, nicht nur Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und wisst ihr was? Ich muss noch eins hinzufügen. Dieses Blut kann zum Schweigen gebracht werden. Das Blut von Millionen Menschen bringt der Herr zum Schweigen, wenn wir in seinem Sinne reagieren. Aber jetzt zurück zu uns. Jetzt wird es doch sehr persönlich. Das wird aber nicht nur gesagt, dass dieses Blut schreit, sondern es setzt auch im Acker eine Kraft frei. Der Acker steht für deinen Lebenserwerb, er steht für dein Berufsleben. Er gibt keine Kraft mehr her, sagt das Wort. Er verweigert sich. Das ist ein Bild dafür, dass du, wenn im Untergrund deiner Vergangenheit oder deines Lebens jetzt und heute Werke der Ungerechtigkeit, aus einer Haltung von Ungerechtigkeit, aus einem Denken von Ungerechtigkeit resultierend, wenn solche Werke da sind, dass dein Acker, also dein Arbeitsleben, dein Berufsleben, dein Ausbildungsleben, deine Familienumstände, dass sie sich gegen dich verschwören, dass es dann zäh und schwierig wird in deinem Leben, dass du von Misserfolgen berichtest und dass immer, was du anfängst, nicht richtig funktioniert, ihr Lieben. Und dann kommt hinzu noch die Ruhelosigkeit, die auch für Kain typisch war, und die Unstetigkeit, niemals sich entspannen können, niemals Ruhe finden, immer gejagt werden, immer alles selbst machen müssen, immer sich selbst schützen müssen, um das doch nicht zu schaffen. Du sagst, ich kenne einige von diesen Dingen, aber für mich treffen diese negativen Voraussetzungen nicht zu, denn ich habe Jesus angenommen, er ist mein Herr und ich weiß, ich bin gerecht. Das glaube ich dir gerne. Aber eine Frage, bist du sicher, ob in den Tiefen deiner Person, in den Hintergründen deiner Motive, ob da wirklich alles richtig abläuft und vonstatten geht, bist du sicher, dass reine Gerechtigkeit Gottes dich treibt, dass du aus Geschenken lebst? Das ist meine Frage. Bist du sicher? Das ist die Frage des Textes. Hört mal auf Hebräer 9, 13 bis 14. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, und jetzt kommt der Satz des Tages, ihr Lieben, um wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Ihr Lieben, man kann als neutestamentlicher Christ tote Werke tun. Das müsst ihr wissen. Und das geschieht sehr, sehr häufig. Sie bestehen darin, dass man mit guten Werken die Gerechtigkeit Gottes erwerben will oder zumindest Gott nachhelfen will oder ihn ein wenig gnädig stimmen will oder umstimmen will, dass er uns dies und jenes tut. Und damit will man sich letztlich selbst bedienen. Das geschieht in aller Regel unwillkürlich, unbewusst und ist ein religiöses Muster, das unmerklich uns unterwandert und durchsetzt. Und diese ganze Angelegenheit ist schwer zu durchschauen. Am besten kann man das an den Folgen sehen. Ihr Lieben, das Wort, das, was ich am Schluss vorgelesen habe, das sagt, es gibt tote Werke, auch unter uns Nachfolgern Jesu, auch unter den neutestamentlichen Nachfolgern Gottes und Jesu. Tote Werke, am besten kann man das an den Folgen sehen. Ihr Lieben, das Wort, das, was ich am Schluss vorgelesen habe, das sagt, es gibt tote Werke, auch unter uns Nachfolgern Jesu, auch unter den neutestamentlichen Nachfolgern Gottes und Jesu. Tote Werke, die wir nicht spüren, aber die sich doch reiben an unserem Gewissen, als ob es so einen unbewussten Anteil unseres Gewissens gibt. Ich bin geneigt, das zu glauben. Das ist eine Lehre, die der alte Sigmund Freud aufgebracht hat. Und vielleicht hat er, ohne dass er die Zusammenhänge im Einzelnen kennt, doch recht gehabt, dass es einen ganz bewussten Anteil von Gewissen gibt. Das ist jener Teil unserer Person und jene Instanz, die immer dann sich bemerkbar macht, wenn wir ganz bewusst etwas Verkehrtes tun. Aber dann gibt es auch Dinge, die wir gar nicht so registrieren, dass wir sie verkehrt tun, aber die dennoch nicht richtig sind. Und ihr wisst ja, es gibt ein universelles Gesetz, das lautet, dass Unkenntnis nicht vor Strafe bewahrt. Und diese verkehrten Handlungen, und sie haben was mit toten Werken zu tun, ihr Lieben, diese verkehrten Werke, sie stoßen sich am Gewissen oder das Gewissen stoßt sich an ihnen in einer untergründigen Weise. Und ich will euch die Symptome ein wenig verdeutlichen. Daran kann man sie durchschauen. Wenn man es auch selbst sehr, sehr schwer wahrnehmen kann, das ist ziemlich schwierig. Aber das Blut Jesu redet. Das Blut Jesu sühnt nicht nur. Das Blut Jesu ist nicht nur die Bezahlung für Schuld, für die bewusste Schuld. Das Blut Jesu ist nicht nur reines Leben. Das müsst ihr auch einmal sehen. Es ist nicht nur ein Zahlenmittel, ein ideelles Zahlenmittel. Es ist Leben. Es ist göttliches Leben, das erfrischt und erfreut und tut gut und baut auf und lässt uns viele Dinge gelingen. Alles gelingen, was in seinem Namen geschieht. Das Blut Jesu redet auch noch. Und es will heute einige Zusammenhänge aufdecken, die du vielleicht nicht siehst und kennst, aber wenn du es hörst, die dich zum Nachdenken bringen. Es will aufdecken, dass es in dir zu viel Bedrückung gibt, die nicht nötig ist als ein Nachfolger Jesu. Es will dir sagen, dass Lähmung, die da ist, etwas damit zu tun hat. Es will deine depressive Stimmung aufdecken. Das ist nicht dein Schicksal. Glaub doch ja nicht irgendeiner Stimme um dich herum oder in dir, dass du nur einmal so geboren bist. Die anderen sind von vornherein so fröhliche, liebe, lustige Leute, Luftikusse oder anderes. Anderem, aber du bist eben so die ernsthafte, edle, traurige, bedächtige Natur. Glaub das nicht, glaub das nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Und da ist ein Mangel an Freude. Da sind allgemeine, kaum zu ordnende Verdammnisgefühle und eine Unruhe und ständige Angst. Dazu kommt noch Erfolgslosigkeit und Zähigkeit in deinen beruflichen Dingen mit Armut und Erschöpfung. Ihr Lieben, das ist das Material, wo das Blut Jesu redet und redet und sagt, das muss nicht sein. Er sagt dir, höre, ich will da rein. Hab dir Mut, das zuzugeben, dass du an dieser Stelle auch in Schwierigkeiten bist. Lass mich reden und dann wirst du erleben, wie das Blut Jesu redet, dir Dinge verdeutlicht, die Hintergründe, die Ursprünge von dem aufdeckt. Und dann kann es entsühnen. Es kann erst dann entsühnen, wenn du den Befund siehst und anerkennst und freigibst und sagst, ja Herr, so ist es, hier hast du es, ich gebe es ab an dich. Und dann kommt diese letzte schöne Funktion, nein, die vorletzte Funktion des Blutes zustande, es entsühnt. Und danach kommt die letzte Funktion zustande, das pure Leben selbst tritt an die Stelle von den verkehrten Kräften, Regungen und Motiven, die davor waren. Was sind die verkehrten Kräfte, die verkehrten Antriebe, die verkehrten Regungen, über die das Blut Jesu redet? Das sind die geheimnisvollen, verborgenen, schwer zu diagnostizierenden und zu beschreibenden toten Werke. Lieben, der Herr will eine vollständige Erlösung uns schenken. Eine Erlösung, die so schön ist, ihr Lieben, dass sie nicht nur da und dort einige Facetten und Anteile deinem Charakter verändert, sondern die will deinen ganzen Charakter verändern. Ich gehe einen Schritt weiter und ich glaube an das, was ich sage. Die will sogar deine Mentalität und dein Temperament verändern. Ihr Lieben, ich möchte denen unter uns, die bis jetzt dieses Joch der depressiven Grundverfassung getragen haben, ich möchte euch sagen, hört es, das ist vom Himmel gesprochen, ich rede es vom Worte Gottes her, das ist nicht dein von Gott dir zugedachtes Schicksal. Ich möchte denen unter uns, die unter Zwängen und Zwanghaftigkeiten leiden und immer Skrupel haben und Verfolgung zu Beziehungsideen haben, ich möchte euch sagen, das ist nicht dein Schicksal, hat der Herr nicht für dich bestimmt. Und wenn es der Teufel bestimmt hat, ja, dann höre zu, das kannst du revidieren. Der Herr will eingreifen. Die toten Werke sind jene Werke, jene Handlungen, jene Gedanken, die müssen gar nicht ausgeführt sein, die müssen auch brauchen nur in der Gedankenwelt sein, jene Gedanken, jene Handlungen, jene Einstellungen, jene Grundüberzeugung, die voll in der tiefsten Ebene deiner Anschauung, deines Willens, deines Denkens voll von Selbstgerechtigkeit ist. Du merkst es nicht, aber es ist doch der Fall. Voll von der Überzeugung, ich kann auch etwas tun, ich muss sogar etwas tun. In welcher der Auftrag drinsteckt, tätig zu werden, dem Herrn zu helfen, nachzuhelfen, für den Herrn etwas zu tun, Opfer zu bringen, heroisch zu sein, Verzicht zu leisten und so weiter. All diese Dinge, sie schmälern die göttliche Gerechtigkeit. Und die Konsequenz daraus sind diese eben beschriebenen Haltungen, Erlebnisse, Einstellungen, dieser mühselige Ertrag. Ein Leben, das nicht richtig vom Fleck kommt, wo dir alles schwerfällt, wo du immer gegen Widerstände ankämpfen musst, wo du hinsiehst, siehst du nur Windmühlen, Flügel, gegen die du dich stemmen musst. Es ist alles so zäh, so schwierig. Es ist so viel Bedrohung, so viel Minderwertigkeit da. Dein Leben ist umstellt von Einengungen, Bedrängungen, Widerständen, Kümmernissen. Höre, das ist nicht die Beschreibung des Wandels eines Gerechten. Der Gerechte hat Probleme, der hat Widerstände, der hat Herausforderungen, aber die kann er überwinden. Das ist nicht sein Dauerschicksal, sondern das sind die Momente, an denen er wächst und in denen der Sieg möglich ist. Denn ohne solche Herausforderungen gibt es ja gar keine Siege und die Bibel redet von Siegen. Und höre, wenn du den Mut hast, heute zu sagen, Herr, ich will die ganze Gerechtigkeit, ich will sie total, ich will mich auf nichts Eigenes mehr verlassen, hilf du mir. Wenn du es dem Herrn sagst und jeden Tag neu sagst, dann kommt der Herr zu dir. Er kommt zu dir. Du kommst zu ihm, er kommt zu dir. Und er wird dich aufklären. er wird diese schwierigen Zusammenhänge, die kein Professor für Psychotherapie, kein Psychiater in dieser letzten Gründlichkeit und Durchsicht dir zeigen könnte, er wird sie dir verdeutlichen. Du wirst plastisch die Zusammenhänge sehen und du wirst nicht erschrecken, oder wenn du erschreckst, wirst du von dicken Frieden des Herrn umgeben sein und du wirst es ihm abgeben und du wirst merken, wie Lasten von dir fallen. Nun muss ich noch einmal ganz kurz beschreiben, wie das positive Pendant aussieht. Wie sieht dann die Innenverfassung des Gerechten aus, der ohne diese Lasten lebt? Dazu euch am Schluss noch zwei Bibelstellen. Die erste steht in Hebräer 10, 19 bis 23. Hört einmal zu. Weil wir denn nun, liebe Brüder, die Schwestern wissen, dass immer die Schwestern eingeschlossen sind, wenn die Bibel liebe Brüder sagt, ja. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Ich muss gleich jetzt sagen, hier steht nicht im Griechischen Freiheit, sondern Freimut, das heißt Kühnheit. Es ist immer wieder dasselbe, auch im nächsten Zitat, wenn wir es gleich sehen, als ob die Übersetzer irgendwie eine Art Bammel, Angst davor hatten, diesen Klartext so auszudrücken, als ob ihnen das zu heavy vorkam. Das sagt dazu, kann man doch nicht übersetzen. Freimütigkeit, Kühnheit. Aber es steht da. Also hören wir es mit einer richtigen Formulierung. Weil wir nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu, die den Freimut haben, Kühnheit haben zum Eingang in das Heiligtum, das ist ein Teil der Lösung, Halleluja, freimütig zu sein, den er uns aufgetan hat als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, Vorhang des Alten Testaments, Trennung vom Allerheiligsten vom Heiligen, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Deswegen lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser, und lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Ihr Lieben, durch das Blut Jesu haben wir Zugang in Freimut und Kühnheit zum Thron Gottes. Halleluja! Das ist ein Klatschopfer wert, ihr Lieben. Preis dem Herrn. Danke. Und deswegen werden wir aufgefordert, nachdem wir angefangen haben, hinzugehen zum Thron Gottes, dass wir mit wahrhaftigem Herzen es tun, im vollkommenen Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen. Das ist die Beschreibung in der positiven Weise dessen, was wir schon gehört haben. Das Blut Jesu will die letzten Anteile von Belastung in deinem Gewissen, an jenen Dingen, wo wir sonst kaum rankommen, will sie beseitigen, will dich freiwaschen, will, dass du ohne diese Last, ohne Einengung, ohne Ängste, ohne Beklemmung, dass du hineinkommst zum Thron Gottes und dann festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass wenn wir von unserem befleckten Gewissen gereinigt werden und reingewaschen werden, dass das gewaltige Auswirkungen hat. Wir gehen mit Freimut hinein zum Thron Gottes und erleben dort eine Verstärkung dieses Geschehens, mehr Mut und Entschlossenheit und Geborgenheit und Gewissheit und völlige Beseitigung von Schuld und Verdammnisgefühlen und Minderwertigkeit. Und das kombiniert mit Demut, weil wir ja mit einem wahrhaftigen Herzen zu Gott kommen sollen. Wahrhaftiges Herz heißt Herz voller Demut. Das ist der Standard. Und dazu das zweite Wort noch, Hebräer 4, Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Was steht bei Zuversicht? Wiederum Freimut, wieder Kühnheit. Mit Kühnheit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir sollen uns aufmachen mit Kühnheit zum Thron der Gnade. Ihr Lieben, das sind Verbindungen von Worten, von denen der normale Mensch denkt, die schließen sich aus. Das geht doch nicht. Wie kann man zum Gnadenthron, wenn man Gnade braucht, mit Kühnheit hingehen? Der normale Mensch, leider auch zu viele Nachfolger Jesu, die es nicht verstanden haben, was es heißt, in der Tiefe der Person freigesetzt zu sein, die denken, der angemessene Weg, die angemessene Art, um zu Gott zu kommen, ist, dass man mit gebeugtem Haupt, mit gesenktem Blick, schuldbewusst, am besten kriechend auf den Knien hin zu Jesus geht, um von ihm Gnade entgegenzunehmen. Ihr Lieben, das ist das durch und durch natürliche, religiöse, humanistische Verständnis von der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und wenn davon noch Dinge in uns drin sind, lasst sie uns wirklich abschütteln. Ihr Lieben, sie wollen uns berauben. Sie stellen einen Teil von jenem Acker dar, der seine Kraft verweigert, der nicht will, dass wir unter unseren irdischen Lebensbedingungen den Segen des Herrn bekommen. Wir sollen dahin welken und dahin vegetieren und sollen sagen, ja, das ist unser Schicksal, unser Los. Wir haben zwar einen Gott, der uns vergeben hat, wir haben ewiges Leben, aber hier auf Erden funktionieren die Dinge nach den Regeln der Erde. Nein, nein und abermals nein. Dein Acker, das heißt deine Lebens- und Berufsumstände, Familienumstände, sie müssen funktionieren, wenn sie nicht mehr durchsetzt sind von Ungerechtigkeit. Du bist zwar ein gerechtes Kind Gottes, aber hast so viel Ungerechtigkeit, so viel Leben in eigener Kraft zugelassen. Dein Denken, dein Gefühl, dein Wollen, dein Handeln, deine Assoziationen, deine Reflexe sind voll davon. Der Herr sagt, du, es steht dir meine totale Gerechtigkeit zur Verfügung. Und wenn sie da ist, sollst du blühen und wachsen und gedeihen. Du sollst mit erhobenem Haupt zu mir kommen, zum Thron der Gnade. Du sollst mir in die Augen schauen, voller Verlangen, voller Erwartung, voller Freude, Vorfreude auf das, was kommt. Ich will dir begegnen. Ich will dich erfreuen und mich freuen an dir. Und dann will ich obendrein dir Gnade geben für all die Bedürfnisse, die du hast hier auf deinem Wandel auf dieser Erde. Das meint der Herr. Eine Gerechtigkeit, die frei ist von Leistungsbeimengung, die deswegen frei ist für Liebeserfahrungen, frei ist für Liebesgefühle, frei ist für die Barmherzigkeit Gottes, die du selbst erfährst und die du weiterreichst. All das ist gemeint. Wenn ich das alles zusammenfasse, dann ist das, was ihr heute Morgen gehört habt, ein einziges Plädoyer dafür, dass wir mutig zum Thron der Gnade gehen und sagen, Herr, ich will noch mehr Gnade haben. Auch Gnade für die Zeiten, die erst kommen. Das steht hier so drin. Aber ich will nicht in einer Haltung vor dir erscheinen, die es dir unmöglich macht, mich zu segnen, weil doch tief in mir noch Reste eigener Gerechtigkeit, eigenen Tuns, eigener Leistungsbereitschaft vorhanden sind. Ich will mich wirklich abhängig machen von dir. Paulus sagt das im Philipperbrief, an einer Stelle, dass er, um wirklich die reine Gerechtigkeit praktisch zu erleben, er, der weiß, was Gerechtigkeit Gottes ist, er hat sie uns ja in seinen Schriften nahegebracht, er will aus diesem Grunde darauf achten, dass er nichts mehr zulässt, was aus seiner Vergangenheit, der Gegenwart noch hochkommen könnte, um sich zu rühmen. Seine Herkunft, seine frühe Religiosität, seine theologische Ausbildung, seine glanzvolle Karriere, das, was er als Pharisäer gemacht hat und so weiter. Nichts von dem, worauf man sich etwas einbilden könnte, lässt er zu. Und der Herr will dir sagen, rechne nicht mit deinen natürlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen, mit deinem Durchblick, mit deiner Stärke, mit deiner Kompetenz, mit deiner Erfahrungsschatz, mit deiner Weisheit, mit dem, was du an IQ hast oder an anderen Kräften und Fähigkeiten in dir hast. Rechne nicht damit, rechne mit mir. Und ich werde dir meine Schätze auftun und sie sollen fließen und strömen. Du sollst nicht mühselig sie erwerben, sondern sollst erleben, dein Acker gibt alle möglichen Kostbarkeiten und Schätze und Wachstum und Pflanzen und Frucht her. Das ist unsere Berufung, geblieben. Darum geht es. Und damit verbunden soll ein Aufblühen deines Wesens in den untersten Zonen deiner Existenz sein. Da, wo die dunklen Dränge und Gefühle und die Zwänge sind, da soll Licht hinein und Freude soll hinein. Der Herr möchte dich total reinigen und hell machen, auf diesem wunderbaren Weg. Und das nennt die Bibel Befreiung von den toten Werken durch das Blut Jesu mit diesen fantastischen Auswirkungen. Amen. Amen, Amen. Lasst uns zum Herrn gehen. Und Herr, wir kommen zu dir und wir sagen, das brauchen wir. Das brauchen wir. Alle Welt will uns einreden. Herr, meine eigene Seele will mir einreden, dass solche Segnungen nicht zur Verfügung stehen. Aber Herr, ich will dir mehr vertrauen als dem, was mein altes Denken sagt, was meine Umgebung sagt, was die Philosophie der Welt sagt, was unsere Wirtschaft jetzt sagt, was unsere Politik verrät durch ihr offensichtliches Scheitern und Ergebnislosigkeit und Verwirrung. Danke, Herr, dass deine Gerechtigkeit so tief hineingreift in unser Leben, in unseren Alltag. Danke, Herr, dass das Blut Jesu so wunderbar redet. Und es redet jetzt zu dir und sagt, es gibt mehr. Es gibt mehr. Es sagt zu einigen, es gibt eine völlige Vergebung jeder Schuld, und sei sie noch so schwer. Es sagt zu anderen, dein wirtschaftliches Schicksal kann durch das Blut Jesu behoben werden. Die toten Werke müssen nicht mehr schreien, Verweigerung, Verweigerung, Sabotage und Sabotage. Es sagt zu anderen, das Blut Jesu hat die Kraft, um deinen Charakter auszutauschen und freizusetzen. Es schwemmt die Lasten davon, die dich bedrücken. Er sagt zu weiteren, das Blut Jesu hat die Kraft, um deinen Körper zu erfrischen, zu erneuern. Das Blut Jesu ist das göttliche Leben. Es wartet darauf, dir Gutes zu tun. Bis jetzt hat der Acker der alten toten Werke darauf gewartet, böse zu reagieren, um es dir heimzuzahlen. Aber heute sagt der Herr, ich rede erneut zu dir. Du hast keine Vorstellung, wie weit und wie tief und wie umfassend mein Blut wirksam sein kann. Ich will alles verändern. Lass dich darauf ein. Baue nur auf die Gerechtigkeit, die ich gebe, und nicht auf deine eigene Gerechtigkeit. Halleluja. Und wenn das Blut Jesu redet, sollten wir antworten. Ich frage erstmal die unter uns, während wir so alle beten, die noch keine direkte, persönliche, ewige Beziehung zu Jesus haben, deren Vergangenheit und Schuld noch schreit und sich gegen dich stellt. Ich frage dich, willst du diese Anklage für alle Zeiten zum Schweigen bringen, weil du erlebst, wie die Gerechtigkeit Gottes in dir wirkt, nachdem du sein Opfer, seine Person, sein Blut, seine Vergebung angenommen hast? Das kannst du heute tun mit einer Entscheidung. Du musst nur sagen, Herr, ich danke dir, dass du auch für mich gestorben bist, dass dein Blut auch für mich vergossen wurde. Ich danke dir, dass du meine Sünde getilgt hast, dass du meine Ungerechtigkeit wegnimmst, dass du mir ewiges Leben gibst. Und der Herr führt dich sofort zum Vater. So schnell geht das. Es war eine dramatische Veränderung deines Lebens, aber sie kann ganz schnell vonstatten gehen. Du musst das nur so denken und wollen und sprechen. Und ich frage jetzt, während wir beten, ist jemand da oder mehrere, die merken, oh, das will ich, genau das will ich. Ich will Ruhe haben von der Anklage. Ich will nicht mehr von Angst gejagt und gepeinigt werden. Ich will am Herzen Gottes ruhen. Ich will ewiges Leben haben. Wenn das der Fall ist, dann habt doch den Mut und zeigt das irgendwie an. Am besten so, dass die einzige vernünftige Weise, wie man es jetzt so tun kann, indem du eine Hand erhebst vielleicht, um dadurch anzuzeigen, ja, das will ich. Wer noch? Ich sehe das, ja. Danke. Halleluja. Wenn wir nachher am Ende des Gottesdienstes, nach der Predigt, so eine Zeit des Dienens haben, gemeint ist, dass man nach vorne kommen kann und dass wenn wir für dich und für euch beten, dann komm bitte nach vorne und sag ganz kurz, ich war einer von denen, die Hand gehoben haben. Ich habe heute dieses Heil angenommen. Was sind die nächsten Schritte? Und der Betreffende wird dann dir helfen. Und ich frage die zweite Frage an meine geliebten Brüder und Schwestern. Ihr habt gehört, dass ich keine detaillierte Einzelerhellung gegeben habe von den Hintergründen, was im Einzelnen diese Belastungen, Belagerungen, Verklemmungen, dieses Ungemach und Unheil erzeugt hat. Das kann ich nicht. Mindestens nicht jetzt. Aber ihr habt gehört, es hat immer etwas zu tun mit toten Werken, mit dem man einen Teil der Gerechtigkeit selbst auch erringen will. Und ich wende mich an euch, die eine Sehnsucht habt, aus diesem Defizit leben und aus diesem Leiden herauszukommen. Wenn euch das wichtig ist, dann habt doch einfach den Mut, dass ihr, die ihr merkt, das muss auch für mich zutreffen, denn ich sehe zu viele dieser Auswirkungen, dieser Folgen, dieser Konsequenzen, die Symptome sind da. Dann steh auf und sag damit, Herr, ich will, dass du Zugang hast zu den Tiefen meiner Person. Du sollst da hineinreden und Licht bringen. Und ich will das auf mich wirken lassen. Ich will in die ganze Freiheit, heraus aus der Bedrückung, heraus aus der Mühsal meiner beruflichen oder familiären Lebensumstände. Für wen das zutrifft, hab den Mut und steh auf. Wir wollen dann gemeinsam beten. Es wird nicht eine ganze Reihe sein, ich weiß das. Und ihr seid tapfer und der Herr sagt euch zunächst einmal, es ist toll, dass ihr aufsteht. Und damit gebt ihr zu verstehen, es muss dann noch mehr in Gnade in euer Leben wirksam werden. Ich segne euch. Heiliger Geist, jetzt kommst du. Und du verfolgst sie nicht mit peinigen Gedanken, sondern du kommst mit deinem Frieden, mit einem Vorwegfrieden, mit einem Bonus an Zuwendung und Bejahung. Und der Herr sagt euch, ich stehe zu euch. Ihr seid zu mir gekommen, jetzt komme ich zu euch. Und ich will euer Inneres umkehren. Ich will anfangen, zu euch zu reden und Hintergründe aufdecken. Ich will die verborgenen toten Werke und die toten Gedanken, die zu toten Werken führen, und die toten Gefühle und die toten Motive, ich will es euch verdeutlichen. Der Herr sagt euch, lasst es nicht bei der einen Entscheidung jetzt, sondern sagt mir täglich neu, Herr, ich will noch mehr Licht haben. Ich will noch mehr entrümpelt werden von diesen verkehrten Gedanken und Antrieben und Werken. Herr, komm du zu mir. Und der Herr wird jeden Tag neu kommen. Und es wird immer wärmer werden am Leben und immer dynamischer und immer mehr Geborgenheit und immer mehr Frieden kommt in dein Leben. Das ist ein Prozess. Das geht nicht in Sekunden, in Minuten. Aber der Herr kommt zu dir und wird eine wunderbare Revolution in Gang setzen und du wirst es erkennen an deinen Lebensumständen. Der Herr will Einkehr nehmen in deiner Familie, in deinem Beruf, in deiner Ausbildungssituation, in deinem Schulleben, an der Universität, an allen Stellen will er zugegen sein. Das ist ihm ein wichtiges, ein heiliges Anliegen. Er will dir zeigen, welche Auswirkungen es hat, wenn man in der ganzen Gerechtigkeit lebt, göttlichen Gerechtigkeit, ohne eigene Leistungsbemängungen, ohne eigene Ehre, daraus ziehen zu wollen. Empfang den Segen. Empfang den Segen. Und ich segne die unter euch, die auch aufgestanden sind, weil das unter anderem auch körperliche Auswirkungen hat. Ich segne euch mit Erfrischung. Ich segne euch vom Himmel her, mit göttlichen Kräften der Heilung. Mit göttlichen Kräften der Heilung. Da ist zum Beispiel jemand unter uns, der hat ein ganz bizarres Augenleiden. In deinem Augenhintergrund ist etwas, was den Augapfel für andere noch nicht sichtbar nach vorne drückt, was Beschwerden erzeugt. Und der Herr greift jetzt ein. Er greift jetzt ein. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Empfang. Empfang du die Wohltaten des Heiligen Geistes. Auch die sitzen, aber die hier steht, empfangt sie besonders. Die Wohltaten des Heiligen Geistes. Diese wunderbare Entspannung und Entkrampfung. Ihr sollt erleben, wie Lasten von euch abfallen. Nicht alle auf einmal, aber nach und nach und sehr, sehr schnell. Ihr sollt erfahren, wie ihr mit Freuden auf dieser Erde lebt. Wie ihr den neuen Tag begrüßt. Wie ihr merkt, dass da eine Freiheit hineinkommt und eine wunderbare Tiefgründigkeit Und wie alles Depressive und Anklagend und Bedrückende schwindet, empfangt den Segen. Aber nur so, dass ihr immer wieder neu dem Herrn sagt, Herr, rede zu mir mit deinem Blut. Sag mir, wo noch andere tote Werke sind, wo ich selbst eigentlich deinen Strom von Leben und Gerechtigkeit abgrabe durch meine Werke. Zeig es mir. Und der Herr in seiner Freundlichkeit wird es so sanft machen, dass es nicht zu einem Meer an Schuldgefühlen kommt, sondern zu einem Meer an Frieden, zu einer Entspannung, zu einer herrlichen Freude. So will der Herr euch erfreuen und überraschen. Halleluja. Lasst uns alle aufstehen. Lasst uns alle aufstehen. Und das singen, was ihr schon intoniert habt.